Deutschlandfunk Sportgespräch.
Sportgespräch mit Maximilian Rieger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock am Tag der russischen Invasion in der Ukraine gesagt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat dann kurz darauf im Bundestag von einer Zeitenwende gesprochen. Politisch bedeutet das, Deutschland liefert jetzt tödliche Waffen in die Ukraine. Die Bundeswehr soll 100 Milliarden Euro extra bekommen. Aber auch in der Wirtschaft werden alte Gewissheiten in Frage gestellt. Durch Sanktionen und durch öffentlichen Druck. Diverse Unternehmen brechen ihre Geschäftsbeziehungen nach Russland ab, geben Anteile an russischen Firmen auf. Und auch im Sport sind die Auswirkungen zu sehen. Die UEFA hat das Champions-League-Finale von St. Petersburg nach Paris verlegt. Schalke 04 trennt sich von Gazprom als Sponsor. Und das Internationale Paralympische Komitee hat russische und belarussische Paraathletinnen und Athleten von den Paralympisch-Sportverbänden auch da Ausschlüsse verkündet haben. Erleben wir also gerade eine Zeitenwende im Sport? Über diese Frage spreche ich heute mit folgenden Gästen. Mareike Miller ist mit dabei, Athletensprecherin beim Deutschen Behindertensportverband. Hallo, Frau Miller.
Ja, hallo, danke schön.
Außerdem mit dabei hier in Köln, neben mir im Studio auf Abstand, Michael Vesper, Präsident des Pferdesportverbandes Deutscher Galopp. Davor war er DOSB-Vorstandsvorsitzender und davor stellvertretender Ministerpräsident in NRW für die Grünen. Hallo, Herr Vesper.
Hallo, Rieger.
Und zugeschaltet aus unserem Berliner Funkhaus ist Hajo Seppelt, Sportjournalist für die ARD und durch seine jahrelangen Recherchen über Russland und den Einfluss von Russland auf den Weltsport in diesem Thema natürlich auch sehr vertraut. Hallo nach Berlin.
Hallo, Herr Rieger.
Frau Miller, haben wir in den vergangenen 10 Tagen auch im Sport eine Zeitenwende erlebt?
Ja, also Zeitenwende finde ich schon eine sehr gute Situation. Angefangen mir am nächsten natürlich die Paralympischen Spiele, wo das IPC auch, einige sagen, demokratisch überstimmt wurde, weil die nationalen Verbände und Athleten und eben teilweise auch Regierungen sich sehr klar positioniert haben und eingefordert haben, dass das IPC letztendlich die russischen und belarussischen Athleten von den Paralympics ausschließt. Ich glaube aber, dass wir hier sehr kleine Schritte sehen, die nicht unbedingt mit dem Titel Zeitenwende automatisch einhergehen, weil damit der Sport wirklich so aufgestellt ist, dass derartige Entscheidungen grundsätzlich auch gefällt werden und sich eben hier auch gerade ganz klar im Sinne der Gesellschaft für den Frieden zum Beispiel positioniert wird, braucht es ganz klar mehr Schritte. Es ist auch hier ja so gewesen, dass das IPC sich zunächst eigentlich dagegen entschieden hatte. Und insofern sehen wir viele, glaube ich, kleine Schritte, die vielleicht in Richtung einer Zeitenwende gehen können. Aber es braucht doch sehr viel mehr Einsatz, Arbeit, damit es wirklich eine Veränderung bedeutet.
Herr Vesper, Ihre Meinung, Zeitenwende, ja oder nein?
Frau Miller hat gesagt, großes Wort. Ich glaube, gefühlsmäßig sehen wir alle eine Zeitenwende. Wir fühlen sie im Moment, aber letztlich kann man das erst beurteilen, wenn der Krieg vorüber ist und man weiß, wie die Nachkriegsordnung aussieht. Und es ist halt eine Situation, die erschreckt und die Entsetzen hervorruft. Zum ersten Mal ein erklärter Angriffskrieg mitten in Europa. Und ich glaube, dass die Reaktion des Sports insgesamt zügig kam und auch sehr, sehr deutlich ausgefallen ist. Wobei ich jetzt schon einmal sagen möchte, man muss bei all dem immer differenzieren zwischen dem, der diesen Krieg verursacht hat und ausgelöst hat, nämlich Herr Putin mit seiner Regierung, und dem russischen und belarussischen Volk. Und da gehe ich davon aus, und da gibt es ja auch viele Berichte, dass da doch eine sehr, sehr große Zahl, niemand kann sagen, wie viel Prozent, aber eine sehr, sehr große Zahl der Menschen gegen diesen Krieg ist. Und davon gehe ich auch bei den Sportlern und Sportlerinnen aus.
Herr Seppelt, Ihre Einschätzungen der aktuellen Lage und der Reaktionen aus dem Sport?
Um die Antwort auf die Frage nach der Zeitenwende zu geben, würde ich sagen, wenn man die deutsche Politik meint, dann ist es in der Tat eine Zeitenwende. 100 Milliarden mal ebenso jetzt plötzlich zu beschließen für Rüstung, den Etat der Bundeswehr auf über 2% vom Bruttosozialprodukt zu erhöhen, das sind schon Dinge, die in der Tat aus meiner Sicht in eine ganz andere Richtung weisen. Da gebe ich Herrn Vesper recht, wir davon sprechen können, dass es eine Zeitenwende insgesamt geben wird. Das hängt in der Tat von den Entwicklungen der nächsten Wochen, Monate, Jahre ab, vielleicht auch Tagen, muss man sagen, auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie dynamisch sich das Geschehen gerade in der Ukraine entwickelt. Was den Sport betrifft, sind sie zum Jagen getragen worden aus meiner Sicht. Auch die aus meiner Sicht nicht überzeugende Erklärung von Thomas Bach noch am Montag, als er ja quasi noch ein Hintertürchen offen gelassen hat, gesagt hat, naja, wenn das nicht so schnell zu regeln ist mit dem Ausschluss von russischen und belarussischen Athleten, dann kann man die als Neutrale starten lassen. Was ich besonders bemerkenswert fand, diese Empfehlung, die an andere gegangen ist, also außerhalb, wenn man so möchte, des olympischen Kernbereiches, sprich Olympische Spiele und das gehört aus meiner Sicht dazu, die Paralympischen Spiele, Empfehlungen an andere Verbände, das zu delegieren. Und vor allem, was ich besonders spannend finde, ist die Tatsache, dass wir vor ein paar Jahren im Bereich des Sports ein Riesenproblem hatten mit dem Staatsdoping in Russland. Und da hat es doch immer geheißen, dass man die jungen russischen Athleten und Athletinnen dafür nicht verantwortlich machen könne, was dort im Sport ansonsten von Hintermännern und anderen Drahtziehern passiert ist. Und jetzt plötzlich gibt es eine Empfehlung, dass russische Sportler und Sportlerinnen und auch belarussische eben nicht mehr teilnehmen sollen. Also das muss mir mal einer erklären. Diesen Widerspruch, den begreife ich nicht.
Herr Vesper, haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, das ist kein Widerspruch, sondern ich will zunächst mal zu der Empfehlung des IOC kommen. Das liegt einfach daran, dass das IOC bis 2024 in Paris und zwischendurch noch einige andere Ereignisse jedenfalls im Moment kein eigenes Format betreibt. Das IPC betreibt und ist verantwortlich für die Paralympics und hat dort erfreulicherweise dann die richtige Konsequenz gezogen, wenn auch über einen Umweg, der offensichtlich durch die Sorge begründet war, die bereits angereisten Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Weißrussland, von denen ja auch davon auszugehen ist, dass da nicht jeder den Krieg befürwortet, ich würde sogar sagen eher im Gegenteil, sie unfair zu behandeln. Das IOC kann nicht anders, als den internationalen Sport dazu aufzufordern, die Wettbewerber aus Russland wegzunehmen, russische Mannschaften nicht starten zu lassen und überhaupt hier einen ganz klaren Cut zu machen. Und das hat Thomas Bach gemacht. Und bitte, lieber Herr Seppelt, wir sind uns ja, auch wenn wir häufig streiten, in vielen Grundsätzen einig. Aber wir sollten nicht die jetzige Situation und einen Angriffskrieg, der dort vom Zaun getreten wurde, mit dem sicherlich auch gravierenden Thema Staatsdoping sozusagen auf eine Stufe stellen. Also solche Vergleiche, die gehen fehl.
Da haben Sie zwar nicht unrecht, lieber Herr Vesper, aber ich mache es jetzt mal wirklich so ein bisschen wie Advocatus Diaboli, also wie der Anwalt der Gegenseite, wenn man so möchte. Ich frage Sie einfach mal, was haben die russischen Athletinnen und Athleten denn, wenn man der Logik von Thomas Bach folgt, mit dem Krieg zu tun?
Naja, im Moment stellt sich, das haben wir ja eben schon gehört, die ganze Welt gegen Russland und gegen diesen Angriffskrieg. Und in einer solchen Situation kann der Sport und will er auch nicht abseits stehen. In einer solchen Situation muss auch der Sport eine klare Kante zeigen und sagen, wir müssen alle gemeinsam, die gesamte Welt muss zusammenstehen, um hier gegen diesen Krieg zu agieren und diesen Angriffskrieg so schnell wie möglich zu beenden. Und dazu dient eben wirtschaftlicher Druck, dazu dienen die ganzen Sanktionsmaßnahmen, die ergriffen worden sind. Und dazu dient sicherlich auch der sportliche Druck, denn die Russinnen und Russen sind sehr sportbegeistert und sind auch am Sport interessiert. Und das ist ein Teil des Drucks, der dort ausgeübt wird.
Aber nur eine Nachfrage dann. Warum sagt dann Thomas Bach gleichzeitig, das russische Olympische Komitee ist ja nicht verantwortlich für das, was da passiert. Deswegen wird es nicht suspendiert. Das verstehe ich nicht. Also wenn man schon sagt, okay, das betrifft jetzt das ganze Land, den Staat, die Regierung, Putin, man bestraft sie quasi, wenn man weiß, dass die sportbegeistert sind. Und dann sagt man auf der anderen Seite, aber das russische Olympische Komitee ist doch nicht verantwortlich und deswegen dürfen die mal alle bleiben. Das müssen Sie mal wirklich der Bevölkerung oder den Menschen in diesem Land, aber auch woanders auf der Welt erzählen. Das versteht doch keiner.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir beide ein Interview machen und Herr Rieger und Frau Miller als Zuhörer geladen sind.
Ich schalte mich gleich ein, aber die Fragen
sind
berechtigt.
Wissen Sie, auch diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, landen, wie Sie ja genau wissen, auch vor dem CAS, vor dem Internationalen Sportgerichtshof. Und eine Suspendierung des russischen Olympischen Komitees in der jetzigen Situation bringt doch im Moment überhaupt nichts. Was bringt, ist, die Sportveranstaltungen abzuziehen, die Mannschaften, die Teams aus Russland abzuziehen und sie nicht zuzulassen zu internationalen Wettbewerben. das ist das, was die Menschen hören, was sie spüren. Und wir sind ja auch in einer Situation in Russland, wo es keine freien Medien gibt, sondern wo immer stärker eingegrenzt wird, was überhaupt vermittelt wird über diesen Krieg. Und das ist ein Thema, das sicherlich die Menschen auch mitkriegen. Ich war zum Beispiel vorgestern beim Champions League-Finale, Halbfinale eigentlich, zwischen Saarbrücken und Düsseldorf im Tischtennis. Und dann während der Veranstaltung stellte sich heraus, das ist in Wirklichkeit schon das Finale, weil beide russischen Halbfinalisten eben suspendiert worden sind. Das sind die Dinge, die die Menschen in Russland hoffentlich zur Kenntnis nehmen und merken, dass die Welt gegen Russland und gegen die russische Führung vor allem steht, nicht gegen die russischen Menschen.
Frau Miller, da will ich Sie jetzt natürlich auch mit reinholen, weil Sie sind ja Athletenvertreterin und wir haben ja es gerade schon angesprochen, dass dieser Konflikt natürlich auch direkte Auswirkungen auf die russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten hat. Ist das für Sie dann natürlich auch als Athletensprecherin ein Zwiespalt, in dem man dann im Moment ist, dass da eben auch Sportlerinnen und Sportler bestraft werden für etwas, worauf sie direkt zumindest keinen Einfluss haben?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich ein Zwiespalt, dass hier letztendlich Sportler für etwas bestraft werden, wo sie nicht direkten Einfluss drauf haben. Letztendlich muss man aber auch sagen, dass man sich davon nicht vollständig distanzieren kann. Und ich führe viele Diskussionen auch zwischen Athleten und Athletenvertretern, wo das natürlich auch grundsätzlich reflektiert wird. Aber letztendlich gibt es irgendwann auch einen Punkt, wo man sagen muss, was ist wichtiger? Und letztendlich ist hier an dieser Stelle eben der Sport und die Beteiligung Einzelner eben nicht das Wichtige. Und ich glaube, wir sind in einer Situation, wo sozusagen der Kollateralschaden an den Athleten letztendlich in Kauf zu nehmen ist und auch die Athleten, so bitter es für sie im Einzelnen ist, letztendlich langfristig zurückblickend auf diese Situation grundsätzlich verstehen können, was, warum hier entschieden worden ist. Und man muss an der Stelle ja auch nicht nur an die russischen und weißrussischen Athleten denken, sondern man muss natürlich auch an alle anderen Athleten denken. Und wir haben zum Beispiel jetzt ganz konkret bei den Paralympischen Spielen 20 ukrainische Athleten, die einen Wettbewerb bestreiten müssen und sollen und die dort auch vor Ort eben direkt gegen russische Athleten antreten müssten. Und auch hier ist es Verpflichtung der Verbände, ein entsprechendes sicheres Umfeld und eben einen fairen Wettbewerb herzustellen. Und wie ist das in solch einer Situation mit einem entsprechenden Angriffskrieg im eigenen Land eigentlich machbar? Und auch das ist etwas, wo man letztendlich das große Bild sehen muss und eben alle Beteiligten eben entsprechend davor schützen muss, wie die Situation eben entsprechend momentan ist.
Sie haben jetzt mehrmals gesagt, dass es eben der Angriffskrieg ist, der diese Situation ja heraufbeschworen hat. Und wir sind ja tatsächlich in einer historischen Situation. Sie haben auch die Kollateralschäden angesprochen. Ist das also wirklich die Grenze, die dann überschritten wurde? Denn wenn wir zum Beispiel jetzt auf China blicken, Gastgeber für die Olympischen und Paralympischen Spiele, da haben wir ja auch eine Boykottdiskussion geführt, weil eben dort auch Menschenrechtsverletzungen en masse stattfinden. Das hat ja aber offenbar nicht gereicht, um so viel Druck aufzubauen, dass dort ein sportlicher Boykott erwogen wurde.
Also ich glaube, hier muss man grundsätzlich unterscheiden, wer eigentlich sozusagen zu beeinflussen ist. Tatsächlich die chinesische Regierung zu beeinflussen, die Menschenrechte letztendlich wahrzunehmen und eben wirklich die Politik zu beeinflussen über einen Boykott und die Teilnahme in Peking, insbesondere wenn sie nicht flächendeckend einheitlich gemacht wird, ist schon deutlich etwas anderes, als eben durch eine Androhung des Boykotts den eigenen Sportverband zu überstimmen. Weil letztendlich das, was wir jetzt bei den Paralympics gesehen haben, war ja wirklich, dass letztendlich die direkten Folgen für das Paralympische Komitee angedroht wurden, weil eine Nicht-Teilnahme an den Paralympics natürlich dieses Event beeinflusst hätte und insofern der Sportverband damit überstimmt wurde. Aber es war ja auch nicht so, dass man sozusagen mit einem Boykott in Peking dafür versucht hat, Sorge zu tragen, dass sozusagen die russische Regierung jetzt ihren Krieg stoppt. Und da muss man natürlich schon auch genau schauen, mit welcher Art von Boykott kann man was beeinflussen? Und das sagt nicht grundsätzlich, dass natürlich ein Boykott der Spiele in Peking nicht auch einen entsprechenden Einfluss auf die chinesische Regierung haben könnte. Da sind sehr, sehr viele Details, die man natürlich abwägen muss, um eben auch wirklich zu sehen, welchen Einfluss kann man damit nehmen und steht das auch in Relation zu den eben entsprechenden Kollateralschäden. Und an der Stelle unterscheiden sich die Situationen doch auch durchaus.
Wir haben ja das historische Beispiel von 1980, als die damalige Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert ist und westliche Politiker damals einen Boykott erzwangen der westlichen Welt. Und das dürfte heute wirklich unstreitig sein, das würde niemand bestreiten, dass dieser Boykott in der politischen Sache gar nichts gebracht hat. Also insofern, ich stimme Frau Miller in ihrer Einschätzung jetzt der Situation bei den Paralympischen Spielen Wort für Wort zu. Das ist alles auch meine Meinung. Es war vollkommen richtig, jetzt da so zu handeln in einer solchen Situation. Hier geht es ja nicht um den Verstoß eines Sportverbandes oder von Sportlerinnen und Sportlern gegen irgendwelche Regeln, sondern hier geht es darum, dass eine Regierung einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg angezettelt hat. Und das ist dann einfach auch der Unterschied.
Herr Seppelt, ich habe Sie schon atmen hören.
Oh, nö, alles gut. Also ich sehe den Unterschied genauso. Sehe es nur halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen komplexer und vielleicht auch mehr übergreifend, was die Politik des IOC betrifft. Jetzt ist ja schon China angeklungen, was ich einfach nicht nachvollziehen kann über Jahre. Und ich verfolge die Sportpolitik ja nun schon inzwischen 3 Jahrzehnte. Und es ist eigentlich immer das gleiche Muster. Es heißt immer, der Sport habe ja nur begrenzte Möglichkeiten, auf die Politik von Ausrichterländern Einfluss zu nehmen. Das stimmt natürlich erstmal so, weil die Möglichkeiten begrenzt sind, aber sie existieren trotzdem. Und ich finde, und das ist ein ganz großes Versäumnis der Politik von Leuten wie Thomas Bach, dass sie die Möglichkeiten, die sie haben, und die sie dann immer verklausuliert als stille Diplomatie bezeichnen, dass diese Möglichkeiten zumindest offensichtlich keinen großen Erfolg haben auf Ausrichterländer, bei denen irgendwie Veränderungen hervorzurufen. Denken wir an China 2008. Sicherlich hat sich inzwischen auch in China politisch völlig abseits von Olympia durch den Regierungsantritt von Xi Jinping einiges verändert. Aber trotzdem, Olympische Spiele wurden ja immer auch ein Stück weit betrachtet als die Möglichkeit, dass Länder sich öffnen, dass durch den Kontakt zu anderen Nationen, zu anderen Menschen ein frischer Wind quasi durch die olympische Bewegung weht in diesem Land. All das merken wir doch, passiert überhaupt nicht. Und im Gegenteil, es ist spürbar, sehr, sehr spürbar, dass das IOC immer mit dem Mantra, wir sind ja nur ein Veranstalter von Sportveranstaltungen und deswegen haben wir ja gar keinen Einfluss und können nur für unser Terrain reden. Das halte ich für völligen Unsinn. In dem Moment, in dem eine Stadt oder ein Land ein Großereignis zugesprochen bekommt, in dem Moment hat das IOC viele, viele Hebel in der Hand, um Politik zu machen und auch durchzudrücken und vor allem deutlich zu werden. Es gibt überhaupt keine Veranlassung für mich, dass man einen Schmusekurs mit China oder Russland pflegen muss. Weder übrigens hinter den Kulissen noch auf der offenen Bühne, sondern im Gegenteil, wenn die Spiele sowieso schon im Sack sind, also wenn der Ausrichter diese Spiele bereits hat, wüsste ich nicht, welche Diplomatie dann noch notwendig ist, um auf Dinge hinzuweisen, die selbstverständlich sind. Und abgesehen davon geht es hier nicht nur um Politik, wie es immer so schön heißt. Das IOC sagt ja mal, es sei politisch neutral. Ich weiß nicht, ob Menschenrechte verhandelbar sind. Das ist mir völlig unklar. Und wenn das IOC wegguckt, und es guckt weg und immer wieder und sagt, ja, wir sind ja nur für den Sport zuständig. Also bitteschön, wenn man da nicht den Mund aufmacht, dann ist das für mich ein Offenbarungseid. Und das ist bei Bach anzutreffen, das erleben wir bei Infantino, bei der FIFA aus meiner Sicht fast noch schlimmer. Und deswegen finde ich es ganz, ganz toll und ich bemerke das ja auch, wie viele Athletenvertretungen weltweit, nicht die unter dem Regenschirm quasi unter dem Umbrella des IOC sind, sondern die unabhängig sind, dass sie sich zu Wort melden und sagen, so geht das nicht weiter. Und wenn der Sport weiter so regiert wird, dann wird irgendwann der Tag kommen, an dem Sportverbände, wie wir sie bisher kennen, in diesen tradierten Strukturen, dass die nicht mehr überlebensfähig sind.
Frau Miller, da möchte ich Sie einmal...
Das dachte ich mir,
dass das jetzt ein Auftakt ist. Ich möchte noch ein Zitat mit reinbringen in die Diskussion, nämlich von DOSB-Präsident Thomas Weikert. Der hat der Sportschau gesagt, nach den jetzigen Ereignissen muss sich der Sport hinterfragen, wie er mit Herrschern von Autokratien umgeht. Das ist ja genau das, was Herr Seppelt jetzt gerade auch in den Raum gestellt hat, wie da in Zukunft die Beziehung sein wird. Frau Miller, welche Lehren sollten Sportverbände denn jetzt ziehen und auch Sportlerinnen und Sportler aus dieser Situation im Umgang mit Autokratien?
Also ich würde als allererstes gerne Herrn Seppel zustimmen. Ich glaube sehr, dass das IOC momentan einige Hebel nicht nutzt, die es eigentlich hat, und dass das IOC auch ganz anderen Einfluss nehmen kann, als es momentan selbst sich eingesteht. Und auch gerade da zum Beispiel der Einfluss in Richtung Menschenrechte zum Beispiel in China eben auch größer ist, als es eben dargestellt wird. Nur auch gerade, wenn ich eben von den Boykotten gesprochen habe, ist natürlich der Einfluss eines einzelnen Sportler, der die Spiele in Peking dann boykottiert in Richtung Menschenrechte in China, natürlich relativ gering. Und deswegen muss man eben wirklich immer abwägen, von wem spricht man, in welchem Rahmen der was wie boykottiert, um wirklich auch zu sagen, es kann eine Wirkung haben oder eben nicht. Und das heißt natürlich nicht, dass es auch an jeder Stelle verschiedene Hebel für die einzelnen Verbände oder dann eben auch Athleten gibt, um natürlich Einfluss zu nehmen. Ein großes Problem, das ich auch gerade beim IOC sehe, ist, dass sie sehr unabhängig sind, weil was wir zum Beispiel jetzt gerade eben bei den Paralympischen Spielen gesehen haben, dass das IPC letztendlich in gewisser Art und Weise der Demokratie stattgegeben hat und eben seinen Mitgliedern zugestimmt hat, dann letztendlich seine Entscheidung zu revidieren und russische und weißrussische Athleten auszuschließen von den Paralympischen Spielen. Beim IPC ist es ja grundsätzlich so, dass es eine General Assembly gibt und letztendlich die Mitglieder auch wirklich bestimmend sind. Und insofern war eben dieser Druck auch ganz anders machbar, während das IOC schon sehr autark arbeitet und insofern sich auch schlecht beeinflussen lässt von seinen Mitgliedern. Und ich glaube, dass eben gerade an der Stelle momentan ein großes Problem auch da ist und dass das IOC eben auch seinen Pflichten nicht gerecht wird. Und es hat ja letztendlich auch in gewisser Art und Weise sogar vom IOC eine Einflussnahme auch auf die Paralympischen Spiele stattgefunden, indem man in seiner Stellungnahme schon entsprechend vorbereitet hat, dass das IPC die Athleten nicht ausschließen wird. Und ich glaube, hier finden schon sehr, sehr viele Situationen statt, wo eben nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt wird, sich entsprechend zu positionieren und integer zu arbeiten. Und das sind Dinge, die auch eben gerade für mich dafür sprechen, dass wir momentan noch nicht von einer Zeitenwende sprechen können, weil eben nicht alles verändert wurde und die Strukturen immer noch nicht dafür sorgen, dass dauerhaft Veränderungen stattfinden.
Welche Strukturen müssen sich denn aus Athletensicht ändern?
Naja, also angefangen an der Stelle natürlich von der nicht demokratischen Entscheidung des IOCs und dass das IOC sich zum Beispiel hier an dieser Stelle seiner Verantwortung entzieht und letztendlich Weltverbände vorschiebt und Entscheidungen treffen lässt.
Also wie kommen Sie darauf, Frau Miller, dass das IOC keine Mitgliederversammlung, keine Generalversammlung hat? Natürlich hat das IOC auch eine Mitgliederversammlung.
Aber bitte.
Und ja, wie aber bitte, da wird demokratisch nicht, entschieden.
Sie können damit, das nennen Sie demokratisch?
Nein, und außerdem möchte ich einfach nochmal sagen, was Sie eben gesagt haben, Frau Miller, nach meinen Informationen ist das falsch. Das IOC hat aufgerufen dazu, eben nicht russische Teams zuzulassen. Und diese Aufforderung, diese Empfehlung ging natürlich auch an das IPC. Aber ich würde gerne auch noch mal was zu dem Komplex
sagen. Naja, an der Stelle muss man aber schon ergänzen grundsätzlich. Also das IOC hat ja in seinem Statement schon ganz klar Position bezogen und gesagt, dass es bei den Paralympischen Spielen anders aussehen kann, weil die Athleten schon vor Ort sind. Und mit diesem Einfluss, der öffentlich gemacht wurde, hat das IOC schon ganz klar darauf vorbereitet, dass das IPC letztendlich gute Gründe hat, die Athleten eben nicht auszuschließen.
Und ganz ehrlich, lieber Vesper, ich finde es ein bisschen, wie soll ich sagen, an den Haaren herbeigezogen. Ich will nicht sagen unredlich, das soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber bitte nicht in Ordnung, sagen wir es mal so, dass Sie die General Assembly des IPC mit der Vollversammlung des IOC vergleichen. Das ist ja was völlig anderes. Da sind so viele persönliche Mitglieder, die auf Gusto oder im Dunstkreis von Thomas Bach plötzlich da sind oder anderer, die ernannt werden in feudalen, völlig anachronistischen Verhältnissen, die dankbar sein können. Seit 2013 sind über 50% der IOC-Mitglieder in der Regentschaft von Bach intronisiert worden. Und da wollen Sie mir erzählen, dass man die Mitgliederversammlung des IOC mit der des IPC vergleichen kann. Also das, ganz ehrlich, das IOC, das sind große Unterschiede.
Herr Seppelt, ich finde die Diskussion, die wir hier hier führen, ist doch viel zu ernst, um jetzt sich in strukturelle Feinheiten zu ergehen.
Ich will damit nur sagen, ganz wichtiger Unterschied.
Nein, Ihre These ist das, dass die IOC-Mitgliederversammlung Thomas Bach blind folgt. Über die IOC-Mitgliederversammlung wird ohnehin sehr viel Falsches berichtet, dass sie ein Club von über 80-Jährigen sei, etc. pp.
Die das habe ich gar nicht gesagt.
Nein, jetzt nicht, aber ich würde gerne mal auf die grundsätzliche Frage, die Frau Miller aufgeworfen hat und vorher auch Herr Seppelt, nochmal zurückkommen. Also das IOC hat als Gründungsprinzip damals von Pierre de Coubertin bis heute den Anspruch, die Welt im friedlichen, sportlichen Wettbewerb zu vereinigen. Und zwar nicht nur ein Teil der Welt, sondern die gesamte Welt. Und dieser Anspruch ist genau wie der Anspruch der UNO, ist eben, alle nationalen Olympischen Komitees dieser Welt, das sind 206 plus das Flüchtlingsteam, zu vereinen und zu vertreten, den Sport also nicht nur in Demokratien, nicht nur in westlichen Ländern, sondern auch in Diktaturen, wie ja auch in der UNO selbstverständlich nicht nur westliche Länder Mitglied sind, sondern das ist ein weltweiter Zusammenschluss, Gott sei Dank, auf Regierungsebene, und das IOC hat eben diesen Anspruch. Das IOC ist nicht und kann nicht sein und hat auch nicht den Anspruch, das zu sein, eine Weltregierung. Das IOC kann sicherlich politische Dinge beeinflussen. Da wäre ich der Letzte, der das bestreiten würde. Das IOC und der Sport ist auch nicht unpolitisch. Aber er kann sich natürlich nicht in die üblichen Konflikte in der Welt reinhängen. Ich will mal ein Beispiel geben. Wir hatten eine Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2012 in Polen und in der Ukraine. Als das vergeben wurde an die Ukraine, da war die Orange Revolution im Gange. Da gab es den Viktor Juschtschenko, einen in Richtung Westen orientierten Präsidenten. Und als dann die Spiele stattfanden, hatte sich die Situation in der Ukraine fundamental verändert, mit einem Präsidenten Janukowitsch, der sich sehr stark an Russland orientierte, dann auch dorthin ja sich verabschiedet hat, emigriert hat. Im Jahr 2012 war die Einschätzung der Ukraine eine völlig andere als zum Zeitpunkt der Vergabe dieser Europameisterschaft. Damit will ich nur sagen, dass sich in der Einschätzung von Ländern, in der Entwicklung von Ländern, in den langen Zeiträumen, die zwischen einer Vergabe und den wirklichen Spielen dann ist, dass sich dort auch Veränderungen gibt. Jedenfalls lässt sich die Idee von Pierre de Coubertin, die Welt in diesem friedlichen sportlichen Wettbewerb zu vertreten und zu vereinen, wirklich nur dann umsetzen, wenn man nicht sozusagen das IOC und das Spektrum der Länder des IOC nur auf sagen wir, westliche Demokratien reduziert. Das würde dann nicht funktionieren.
Da muss ich Sie was fragen, lieber Herr Festbrecher.
Da will ich einmal mit reingehen. Aber diese Weltverbundenheit, die Herr Coubertin da vermittelt hat, hat ja in den vergangenen Jahren, oder dieses Argument, das IOC ist keine Weltregierung, und ja auch das Verschließen der Augen vor den Menschenrechtsverletzungen in zum Beispiel China hat ja auch teilweise in solche Dilemmata geführt, dass eben der Sport dann doch als sehr politisch angesehen wurde und auch dass die Sportverbände als sehr politisch angesehen wurde. Und deswegen will ich nochmal auf das Zitat von Herrn Weicker zurück. Wie sollte sich denn jetzt in Zukunft, wo wir jetzt auch gesehen haben, was mit Russland passiert ist, wie können denn das IOC und andere Sportverbände, wie sollten sie sich zu Autokratien und zu Diktaturen, die Menschenrechtsverletzungen begehen, wie sollten sie sich dazu verhalten?
Ja, natürlich kritisch. Aber trotzdem die dort beheimateten Sportlerinnen und Sportler eben auch zu Olympischen Spielen einladen. Aber wir dürfen nicht den Anspruch vor uns hertragen wie eine Monstranz, als könnte das IOC oder die FIFA oder irgendein anderer internationaler Sportverband nun die Verhältnisse in einem Land wie China verändern. Das wäre eine glatte Illusion, und wenn man so daran geht, dann wäre diese olympische Idee eines allumfassenden, eines allumspannenden sportlichen Zusammenwettbewerbs wäre dann natürlich tot.
Herr Vesper, ich muss Sie mal was fragen. Über die ganzen Jahre hinweg stelle ich fest, dass das IOC in Persona von Thomas Bach sich zu politischen Rahmenbedingungen in Ausrichterländern so gut wie gar nicht äußert. Nicht handeln ist auch eine Handlung. Schweigen ist auch eine Botschaft. Was hier seit Jahren passiert, ein Massenmörder, ein Kriegsverbrecher, einer, der im Ausland Menschen, wie im Berliner Tiergarten oder in England, vergiften oder erschießen lässt. Einer, der fürchterlichste Gräuelkriege anzettelt.
Sie tun so, als würde ich diesen Herrn Putin in irgendeiner Form verteidigen.
Ich rede
doch
gar nicht von Ihnen. Ich rede von Herrn Bach.
Ja.
Warum nutzt Thomas Bach, der humanistische Werte verkörpert, warum nutzt der Mensch nicht die Bühne, die er hat, um genau das anzuprangern? Warum schweigt er zu den Konzentrationslagern der Uiguren in China? Warum sagt er kein Wort? Und wenn Sie mir jetzt sagen, er kann da sowieso nichts ausrichten, mag doch sein. Aber trotzdem, er hat doch die Möglichkeit.
Also,
er könnte doch etwas dazu sagen. Er schweigt dazu. Und wer schweigt bei solchen Geschichten in dieser Position, ich würde nicht so weit sagen, dass er sich mitschuldig macht, aber er trägt auch einen Teil der Verantwortung dafür, dass diese Dinge in der Welt nicht beim Namen genannt werden und nicht angeprangert werden.
Das IOC hat diesen Angriffskrieg verurteilt. Es hat Herrn Putin schärfstens kritisiert.
Jetzt.
Herr Putin hat in den Vereinten Nationen, in der Generalversammlung im Dezember, die Resolution zum Olympischen Frieden mit unterzeichnet, mit dafür gestimmt. Alle 193 Staaten haben mit Ja gestimmt. Demzufolge 7 Tage vor Beginn der Spiele und bis 7 Tage nach Ende der Paralympischen Spiele eben von kriegerischen Auseinandersetzungen abgesehen wird. Ihm ist der Olympische Orden aberkannt worden und er ist schärfstens kritisiert worden vom Sport. Insofern stimme ich auch mit Thomas Weikert voll und ganz überein. Das muss man jetzt auch im Lichte dieser Ereignisse, die jetzt geschehen, alles noch einmal in Ruhe diskutieren. Wie ich anfangs sagte, kann man so etwas nicht während eines solchen Prozesses grundsätzlich diskutieren, aber man muss es diskutieren und zwar mit dem gehörigen Abstand und auch dem gehörigen Wissen, das man haben muss.
Aber lieber Frau Miller, da möchte ich einmal wieder Frau Miller reinholen. Was würden Sie sich aus Athletinnen-Sicht wünschen, wie eben das Verhältnis von Autokratien und Sportverbänden in Zukunft geregelt wird?
Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin absolut der gleichen Meinung, dass das IOC nicht die gesamte Weltpolitik steuern kann und überall Einfluss nehmen kann. Aber ich habe ja schon gesagt, ich bin der Meinung, dass das IOC nicht alle Hebel in Bewegung setzt, die es hat. Und an der Stelle muss man sich dann auch fragen, warum ist es so, dass das IOC seine gesellschaftlichen Verpflichtungen zumindest im Rahmen eines international agierenden Unternehmens nicht zum Beispiel nachkommt? Wie kann es sein, dass es selbst Sponsoren hat, bei denen es nicht hundertprozentig sicher geht, ob eben Menschenrechte erfüllt werden in der Herstellung von Sportkleidung zum Beispiel? Und gleichzeitig ist es ja auch eben so, wie Herr Seppelt sagt, wenn man grundsätzlich sich eben nicht äußert, widerspricht man eben dieser Verantwortung. Und es gab auch zuletzt jetzt gerade einen Athletencall des IOC, wo Herr Bach ganz klar auch gesagt hat, dass der Frieden eben Mission des IOCs ist, so wie es gerade Herr Vesper ja auch betont hat. Und an der Stelle frage ich mich dann aber, wie kann man letztendlich in der aktuellen Situation davon ausgehen, dass Sportveranstaltungen, auch wenn es aufgrund der Kürze der Zeit nicht möglich ist, die Athleten nicht erst anreisen zu lassen, Sportveranstaltungen durchzuführen mit russischen Athleten und davon ausgehen, dass man so zum Frieden beiträgt. An der Stelle sind wir einfach momentan in einer Situation, wo es größere Maßnahmen und klarere Positionierungen braucht, um wirklich diesen Verantwortungen und den Missionen, die man eigentlich verfolgt, auch wirklich gerecht zu werden. Und natürlich kann man nicht an jeder Stelle, zum Beispiel eben, da bin ich jetzt wieder an gleicher Stelle, die chinesische Regierung grundsätzlich zu Menschenrechten verpflichten. Aber man kann ganz klar eigene Maßnahmen treffen und im eigenen Rahmen mehr Verantwortung übernehmen, als es bisher stattfindet.
Aber wie könnten denn jetzt ganz konkret die nächsten Schritte aussehen für Sportverbände, um eben diesen Grat zu wandern zwischen eben Menschenrechtsverstöße sozusagen auch anzuerkennen und zu sagen, da stehen wir als Verbände dagegen, ohne sich dem Vorwurf gefallen lassen zu müssen, politisch zu agieren? Das ist ja ein wirklich schwieriges Unterfangen. Wie sollten Verbände da jetzt in Zukunft agieren aus Ihrer Sicht, Frau Miller?
Naja, also grundsätzlich das allererste wäre es eben zumindest diese gesellschaftliche Verantwortung anzuerkennen und sich selbst irgendwo mit den Integritätswerten und eben entsprechenden Verantwortungen eines international agierenden Unternehmens zu vergleichen Und insofern natürlich gewisse Mindeststandards einzuführen, was eben Menschenrechte bei Sponsoren zum Beispiel angeht. Und darüber dann eben nach und nach natürlich auch entsprechend bei der Vergabe von Veranstaltungen eben wirklich auch ganz klare Richtwerte einzuführen, wie man eben dafür sorgt, auf solche Situationen vorbereitet zu sein und eben nicht alles stillschweigend sich gefallen zu lassen.
Herr Seppelt, was müssen aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte sein?
Es gibt ja bereits Schritte im IOC. Für die Zukunft sind ja solche Fragen der Menschenrechte anders verankert als bisher. Aber man wird es ja in Paris, in Los Angeles, in Cortina, möglicherweise Barcelona 2030 Winterspiele oder Brisbane 2032 gar nicht so schwer haben mit dieser Problematik, weil die da einfach eine eher untergeordnete Rolle spielen wird. Erstmal muss man dafür Sorge tragen, mal zu schauen, wie und warum Russland es geschafft hat, über etliche Jahre, und das ist ja auch putinsche Sportpolitik gewesen, überall ja Vertraute oder Sympathisanten oder auch Profiteure des Putin-Regimes in internationale Ämter, in Verbänden zu hieven. Wir haben 3 Weltverbandspräsidenten, einer ist jetzt erstmal zurückgetreten, aber trotzdem ist das ja alarmierend, was da in den letzten Jahren passiert ist. Auch das ist eine ganz klare Strategie gewesen. Und zum anderen, da muss ich jetzt einfach nochmal drauf eingehen, wer sagt, dass das IOC jetzt in dieser Situation, wo es ein bisschen aus meiner Sicht wohlfeil ist, in den Chor aller in der Welt einzustimmen und zu sagen, dass wir das verurteilen, das ist nicht sonderlich schwer. Aber in Situationen, in denen die Welt vielleicht nicht so genau hinschaut, das IOC es aber sehr wohl weiß, dass da über die ganzen Jahre hinweg geschwiegen worden ist, das ist für mich der eigentliche Skandal. Und lieber Herr Vesper, wenn Sie schon den Olympischen Frieden ansprechen, haben Sie völlig mit Recht, ist eine Geschichte, die von den Vereinten Nationen ausgeht, aufgrund der Initiative des IOC. Im Jahre 2014, als kurz nach den Spielen in Sochi, ja, die Krim annektiert worden ist.
Genau so.
Was war denn da?
Ja, da ist er auch gebrochen worden.
Und was hat der Bach gesagt damals?
Das ist auch kritisch begleitet worden. Aber das war.
Ich habe nie eine öffentliche große Stellungnahme gehört. Also vielleicht irre ich mich jetzt auch, dann nehme ich alles zurück. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das IOC diesen Angriffskrieg, was es ja damals de facto am Ende auch war, jedenfalls sind die da einmarschiert, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass da eine große Empörung beim IOC herrschte.
Herr Vesper, Sie haben das letzte Wort zu dem, was die Verbände aus Ihrer Sicht ganz konkret machen können und sollten in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren.
Herr Seppelt hat es ja gerade gesagt, da ist auch übrigens mit der Präsidentschaft von Thomas Bach ein entsprechendes Umdenken oder ein genaueres Hinsehen geschehen. Die Menschenrechte sind Teil der Charta und die Vergaben werden darauf in Zukunft sicherlich noch expliziter drauf eingehen. Aber ich will auch noch mal daran erinnern, dass, wenn wir mal die Jahre, die eine 2 vom Komma haben, nehmen, also seit 2000, dann hatten wir 16 Vergaben. Davon waren genau 3 problematisch, nämlich einmal Sochi und zweimal Peking. Dazwischen war von Sydney über London bis jetzt Paris, Brisbane und Cortina und Mailand waren überhaupt nicht diese Probleme, sondern das waren alles Vergaben nicht in Diktaturen. Also wer behauptet, Olympische Spiele könnten nur noch in Diktaturen stattfinden, der ist durch die Realität ganz eindeutig widerlegt. Und ich denke, dass die Verbände, und deswegen ist es auch nicht wohlfeil, Herr Seppelt, sondern es ist einfach notwendig, dass man in dieser Situation ganz klare Aussagen trifft. Und ich will das auch nochmal sagen, weil Frau Miller das manchmal so ein bisschen so getan hat, als gäbe es da einen Meinungsunterschied. Ich finde das, was das IPC jetzt am Ende gemacht hat, vollkommen richtig und auch notwendig. Auch wenn man dabei, und das haben Sie ja selber auch getan, immer auch die Interessen und auch die Gefühle und auch das, was die Sportlerinnen und Sportler angeht, immer mit bedenken muss dabei. Trotzdem, das war ein völlig richtiger Schritt und sicherlich wird der Sport daraus die Lehre ziehen müssen, noch stärker auf diese Themen zu achten.
Und damit endet das Deutschlandfunk-Sportgespräch. Zu Gast waren Mareike Miller, Athletensprecherin beim Deutschen Behindertensportverband, Michael Vesper, ehemaliger DUSB-Vorstandsvorsitzender und Hajo Seppelt, Sportjournalist für die ARD. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.